Blicken hinein in Hesekiel 44. Hesekiel 44. Vers 4 und 5. Und er brachte mich auf dem Wege des Nordtores vor das Haus. Und ich sah und siehe, die Herrlichkeit Jehovas erfüllte das Haus Jehovas. Und ich fiel nieder auf mein Angesicht. Und Jehova sprach zu mir: Menschensohn, richte dein Herz darauf und sieh mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren alles, was ich mit dir rede, betreffs aller Satzungen des Hauses Jehovas und betreffs all seiner Gesetze, und richte dein Herz auf den Eingang des Hauses samt allen Ausgängen des Heiligtums. Wieder ein Wort hier. Erstens, Menschensohn, wird Hesekiel angeredet, und ich durfte schon immer wieder darauf hinweisen, dass der Prophet Hesekiel genau 100 Mal angeredet wird als Menschensohn. Er ist ein Modell für Jesus Christus als Menschensohn.
Sohn des Menschen. Richte dein Herz darauf, sieh mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren alles. Und wir dürfen mit Paulus weiterfahren. Sieh mit deinen Augen alles, was kein Auge gesehen. Höre mit deinen Ohren alles, was kein Ohr gehört. Und nimm in dein Herz auf, was in keines Menschen Herz gekommen ist. Da haben wir wieder sehr einmalig die Größe und das Überragende, was Gott dem Apostel Paulus anvertraut hat. Hier alles, was der Herr dem Hesekiel nun zeigt. Und im Blick auf den Riesentempel, für den ja Hesekiel hier in diesen Kapiteln den Bau beschrieb, die Baubeschreibung liefern darf. Dann lesen wir weiter in Vers 9. So spricht der Herr Jehova: Kein Sohn der Fremde, unbeschnitten am Herzen und unbeschnitten am Fleische, von allen Söhnen der Fremde, welche inmitten der Kinder Israel sind, soll in mein Heiligtum kommen. Ein typisches Wort. Wir wissen, dieser Tempel, dem Propheten Hesekiel anvertraut, was die genaue Beschreibung betrifft, wird im tausendjährigen Reich stehen. Und wir haben nun hier deutlich die Bestätigung bis ins Einzelne, dass im tausendjährigen Reich der Grundsatz gilt: Das Gesetz wird ausgehen von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem. Also, da gilt für die Ordnung, das Gesetz, wer darf in diesen wunderbaren Tempel, in dieses Heiligtum hinein, also auch schon in die Vorhöfe. Wer darf nicht hinein? Kein Sohn der Fremde, unbeschnitten am Herzen und unbeschnitten am Fleisch. Da haben wir es genau. Ne? Das Gesetz ist zufrieden, beschnitten am Fleisch. Ne? Gott ist erst zufrieden, beschnitten am Herzen. Und dort, wo Evangelium und Gesetz parallel, gleichzeitig läuft, kann es nicht anders sein. Gläubig an den Herrn Jesus, die sind beschnitten am Herzen. Aber, wie es in Jerusalem vor 2000 Jahren der Fall war, auch am Fleische beschnitten. Und haben in Jerusalem streng darauf geachtet, dass alle auch am Fleische beschnitten waren. Nun aber, feine Sache kommt. Vers 10, ja, feine Sache, langsam. Und doch, ganz feine Sache, umso feiner. Vers 10. Wahrlich, die Leviten, die sich von mir entfernt haben, bei der Verirrung Israels, welches von mir abgeirrt ist, seinen Götzen nach, sie sollen ihre Missetat tragen. So. Also, können wir Frommen sagen, das geschieht denen recht. So. Ja. Aber wie geht die Güte Gottes weiter? Sie sollen ihre Missetat tragen, aber sie sollen in meinem Heiligtum Diener sein. Erstens. Als Wachen an den Toren des Hauses, das sind ja nach Norden, Osten und Süden je ein wunderbarer Eingang. Ja, jetzt kommt mir gerade in den Sinn, ich hätte da schnell eine Skizze mitnehmen können. Ich darf das mal so skizzieren. Der gläubige Mensch sieht ja das Unsichtbare. Ne? So. Also, ein Quadrat, so, riesengroß, so groß wie eine Stadt. Das Haus, der Tempel steht im Westen, ganz klein müsste er hier gezeichnet werden. Und dann ist ein erster Vorhof einfach ein zweites Quadrat im ersten drin. Und dann ein zweiter Vorhof, ein drittes Quadrat in den beiden anderen Quadraten. Ah, so. Ja. Und da in der Mitte, Mittelpunkt vom Ganzen, ist der große Altar, den wir kürzlich näher ansehen durften. Gerade Kapitel vorher. Ja. Und im innersten Vorhof, der quadratisch ist, mit dem Riesenaltar da in der Mitte, da ist dann erst das Haus, der Tempel, auch mit wunderbaren dreistöckigen Etagen für die Wohnungen der Priester. Ganz gewaltige Sache. Nun die Tore. Von Norden ein Tor, da geht es über 7 oder 8 Stufen den Vorhof hinauf. Da sind links und rechts vorerst Wachthäuser. Und da wird genau bewacht, wer da eingeht und kontrolliert alles. Und dann ist man im ersten Vorhof und dann geht es wieder ein paar Stufen rauf, dann ist man im zweiten Vorhof, der ist höher gelegen als der erste. Und wieder nochmal durch an Wachposten, Wachtlokalen vorbei. Und dann geht es zum dritten Mal auf in den innersten dritten quadratförmigen Vorhof. Auf den Altar zu. Also so die Reihe von Norden zum Altar, und dann vom Osten zum Altar und von Süden zum Altar. Und dann besteht ja hier das Gesetz zum Osttor. Ein- und ausgehen darf nur der Herr, sonst niemand. Vielleicht noch David, der König. Nur der Herr. Ganz reserviert. Von Norden und Süden kommen sie hereingeströmt. Und dann gilt das Gesetz, wer von Norden hereinkommt, der darf nicht sein Opferlamm bringen zum Altar, um dann wieder Rechtsumkehr zu machen, wieder nach Norden hinaus, sondern er muss, wenn die Opfergabe geschehen ist, geopfert ist, muss er durch Südtor hinaus. Und diejenigen, die von Süden kommen, opfern und müssen Vorschrift durch Nordtor hinaus. Warum diese Satzung? Ja, was ist denn Norden? Links. Und was ist Süden? Rechts. Hebräisch. Und was ist Norden auch noch? Finsternis. Und was Süden auch noch? Licht. Und so weiter. Also die von Norden kommenden, das sind, die kommen von den Linksparteien, sagen wir mal, dann haben wir es nicht. Und die von Süden kommen und die von den Rechtsparteien. Oder noch deutlicher, von Norden kommen die großen Sünder und von Süden die Heiligen, also die Frommen. So. Und jetzt würden wir ja verstehen, nicht, dass besonders die von Süden kommen, gerne am Altar rechts umkehrt machen würden, um da mit denen von Norden überhaupt nicht in Kontakt zu kommen. Ne? So. Und da sorgt der Geist dafür, dass da keiner auskneifen kann. Ne? Und das Wunderbare ist das nun, entweder, nehmen wir mal an, der von Süden kommende hat jetzt schon sein Opfer gebracht und ist nach den Vorschriften in Ordnung. Und jetzt muss er durchs Nordtor hinaus. Jetzt begegnet er natürlich allen, die jetzt von Norden da reinkommen. Ne? Und jetzt am Altar hat er ja was gelernt. Schon beim Zutritt zum Altar. Bevor du zum Altar gehst, ne, guck mal nach, ob in deinem Herzen gar nichts vorliegt gegen irgendeinen Bruder. Ne? Erst dann mach dich auf zum Altar, nicht? Und jetzt gar, wenn er vom Altar kommt, nicht? Vergebung empfangen hat, Versöhnung, nicht? Dann muss er mindestens den von Norden kommen und freundlich zunicken, nicht wahr? So. Und umgekehrt, die von Norden kommen, nicht? Ja. Das Gleiche. Also ganz wunderbare Gesetze sind da. Und jetzt hier. Es ist gut, haben wir gesehen, wenn nun die Leviten im Gegensatz zu den Priestern, die Priester sind ja auch Leviten, aber wenn einer als Levit bezeichnet wird, dann hat er nur Zutritt bis ins Heiligtum. Wenn er aber Priester ist, hohe Priester, dann darf er einmal im Jahr ins Allerheiligste. Das ist der große Unterschied. Noch einmal, wahrlich, die Leviten, die sich von mir entfernt haben, sehr wichtig, nicht irgendwie die gesetzlos geworden sind oder weiß was alles, gesündigt, abtrünnig geworden sind, sondern um was geht es Gott? Die können, weiß wie fromm, ihren Dienst getan haben im Heiligtum. Aber nach Gott gefragt, in ihrem Herzen haben sie gar nicht. Ne? Die Leviten, die sich von mir entfernt haben bei der Verirrung Israels, welches von mir, ist auch Israel, abgeirrt ist seinen Götzen nach. Sie sollen ihre Missetat tragen, aber sie sollen in meinem Heiligtum Diener sein, als Wachen an den Toren des Hauses. Das haben wir gesehen. Also da sind sehr viele Wächter da aufgestellt. Und nun sind die, unter anderem, sollen die ihre Schmach tragen, indem sie Wachpostendienst im Heiligtum Gottes tun müssen. Und als Diener des Hauses, Achtung, ist doch wunderbar, ne? Diener des Hauses Gottes zu sein. Wunderbar, ja, bitte. Sie sollen das Brandopfer und das Schlachtopfer für das Volk schlachten. Also, was ist das Opferdienst tun als Levite? Was heißt das? Also eine reine Schlächterarbeit, Metzgerarbeit verrichten. Bitte, nach dem Gesetz. Und da haben wir es ganz deutlich. Immer wieder werde ich gefragt, ja, wird ein tausendjähriges Reich noch geopfert, noch Tiere? Also eine reine. Aber wenn das Gesetz ausgeht von Zion, dann gibt es gar nichts anderes. Ne? Aber das Wort Gottes, das Evangelium geht auch aus. Ne? Das heißt praktisch, was die Anwesenheit Jesu Christi in Zion betrifft, ne? Auf Thron, auf dem Thron. Und auf wunderbarem Thron und die 12 Apostel auf 12 Thronen um ihn. Bedeutet das, dass sich Jesus Christus noch einmal auf dieser Ebene dem Gesetz zur Verfügung stellt. Bitte. Jetzt nicht unter Gesetz sich gestellt, wie in seiner Niedrigkeit, in Menschengestalt, genau nach dem Buchstaben, dann dem Fleisch danach, sondern jetzt ist er der, der das Lamm Gottes ist, in Wahrheit, und jetzt sich, bitte, warum so, warum das? Vor allem um der heiligen Engel willen, die das Gesetz angeordnet haben, um ihnen eine letzte Gelegenheit zu geben, unter günstigsten Vorbedingungen, ob jetzt vielleicht, während seiner Gegenwart noch, ne, und so weiter, ihr Gesetz ein positives Ende nehmen könnte. Nicht? Und wie ist das Ende des tausendjährigen Reiches? Katastrophe, wie die Welt noch nie gesehen hat. Das ist dann die Endphase, dass alle Geschöpfe wissen, das Gesetz kann nichts vollenden. Und bringt es nie fertig, den Versuchskünsten, Versucherkünsten Satans zu widerstehen. Das Gesetz. Fein, dass wir in Vers 9 diese Klarstellung schon vor uns haben. Ne? Wer, also Nationen, Leute, die in den Tempel jetzt kommen wollen, erstens müssen sie am Herzen beschnitten sein, die Erlösung in Christo erfasst haben, ne? Und zweitens müssen sie sich noch am Fleisch beschneiden lassen. Sonst kommt keiner rein. Verstehen wir es? Wachposten, Wachposten, Wachposten. Geistlicherweise sind Engel auch Wächter. Das lesen wir ja im Propheten Daniel. Ein hoher Engel, ein Wächter vom Himmel kam herab und sprach. Oder im Hohen Lied, nicht? Da fanden mich die Wächter mit in der Stadt und so. Sie, Vers 11 Mitte, sie sollen das Brandopfer und das Schlachtopfer für das Volk schlachten. Und sie sollen vor ihnen stehen, um ihnen zu dienen in der Stadt. Also was haben sie zu tun? Erstens, Wachposten. Zweitens, sie, Opferarbeit, Schlachtmittel. Sie sollen das Brandopfer und das Schlachtopfer für das Volk schlachten.
Dem Hause dienen.
Und sie sollen und vor ihnen stehen,
dem Volk,
ihnen
dienen.
Zu dienen,
Menschen dienen.
Also was haben sie zu tun?
Erstens.
Und dem,
was Gott zusammenfasst,
zweitens.
Sie sollen
Opferarbeit,
ihre
Schlachtarbeit,
also gnädig,
drittens,
einerseits und andererseits halt. Ja.
Dem Hause
gnädig dienen. Und wunderbar. Ne?
Und viertens,
wer wäre nicht zufrieden und
die, sagt, ja,
sowas, die, zu so etwas bin ich doch nicht würdig.
Und dem
sagt, was ich soll jetzt zusammen,
ich darf jetzt. Ne?
Sie sollen ihre Schmach tragen.
Das Schlachtopfer für das Volk schlachten.
Also, sie sollen vor ihnen stehen, um ihnen
gnädig
und wunderbar,
den Hereinkommenden.
Wer wäre nicht zufrieden und
sagt, weil sie sowas, ihnen
zu so etwas
vor
bin ich
ihren
doch nicht
Götzen
gedient
haben,
was ich soll jetzt
und dem Hause Israel ein Anstoß zur Verschuldung
Schlachtopfer für das Volk schlachten.
Sie sollen vor ihnen stehen, um
darum habe ich meine Hand wieder
sie den Hereinkommenden.
Und jetzt kommt die Sache.
Weil
spricht
sie
Herr Jehova,
ihnen vor
dass sie ihre Missetat tragen sollen,
und dem Hause Israel
und sie sollen
mir nicht nahen.
Also ausgerechnet diese Leviten.
Aha.
Sie sollen den
darum Volk habe ich meine Hand
Wachposten,
Opferdienst tun.
Jetzt kommt die Sache.
Und dem Hause dienen.
Spricht der Herr Jehova.
Aber nicht mehr.
Dass sie ihre Missetat tragen
nicht.
Sollen.
Ist das eine gewisse Schmach?
Und sie sollen mir nicht nahen.
Sie sollen dem Volk dienen, Wachposten,
Opferdienst tun,
dass sie ihre Missetat tragen sollen,
aber nicht
Vers 13, und sie sollen mir nicht nahen,
ist das eine gewisse
um mir den Priesterdienst auszuüben und um allen meinen heiligen Dingen, den Hochheiligen, zu nahen, sondern sie sollen ihre Schmach und ihre Gräuel tragen, die sie verübt haben, und ich werde sie zu Wärtern der Hut des Hauses machen, für all seinen Dienst und für alles, was darin verrichtet wird. Also Diener im Heiligtum, im Hause Gottes, für das Volk Gottes, die Opfer darbringen, Wachpostendienste. Also, wer in einem Hause als Wächter eingesetzt wird, der besitzt doch ein starkes Vertrauen vom Auftraggeber. Das sind feine, feine Dinge. Und jetzt Vers 15. Aber die Priester, die Leviten, die Söhne Zadoks, was heißt Zadok? Der Gerechte. Zadok, der Gerechte, B, da sind dann noch Bibelstellen angegeben von diesem Zadok. Aber die Priester, die Leviten, die Söhne Zadoks, welche der Hut meines Heiligtums gewartet haben, während die Kinder Israels von mir abkehrten, sie sollen mir nahen, um mir zu dienen, und sollen vor mir stehen, um mir das Fett und das Blut darzubringen, spricht der Herr Jehova. Sie sollen in mein Heiligtum kommen, und sie sollen meinem Tische nahen, um mir zu dienen, und sollen meiner Hut warten. Und es soll geschehen, wenn sie zu den Toren des inneren Vorhofes eingehen, sollen sie leinene Kleider anziehen. Was heißt das? Zadok, Gerechtigkeit. Aber Wolle soll nicht auf sie kommen, wenn sie in den Toren des inneren Vorhofs und gegen das Haus hin dienen. Leinene Kopfbunde sollen sie auf ihrem Haupt sein und leinene Beinkleider an ihren Lenden. Sie sollen sich nicht in Schweiß gürten. Was lesen wir von einer Kleinigkeit, einer kleinen oder eine Bemerkung über eine kleinliche Sache im Grab Jesu? Die Schweißtücher Jesu waren vollkommen gereinigt und fein säuberlich an einen besonderen Platz gelegt. Was heißt das? Der Fluch: im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen nach dem Fall im Paradies, ist aufgehoben mit Golgatha. Und Jesu rann ja wie Schweißtropfen von seinem Angesicht in Gethsemane. Und da gilt: im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, denn worin bestand das Brot Jesu? Deinen Willen zu tun, o Gott, ist mein Brot. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Hat bereits das Brot Gottes gegessen, im Schweiße seines Angesichts. Und hier sollen sich nicht in Schweiß kleiden. Das heißt also, der Fluch ist auch da. Tausendjährigen Reich. Ich sage ja, als zuverlässigste Beurteilung
der Zustände im tausendjährigen Reich, da sind die Zu- und Umstände wiederhergestellt, wie sie im Paradies Adams und Evas waren vor dem Fall. Genauso. Die ganze Erde wird sein wie ein Paradies, weil der Zustand ist da. Adam und Eva hatten nicht unauflösliches Leben, hatten nicht Leben aus Gott, waren nicht aus Gott gezeugt, aus Gott geboren, sie hatten äonisches Leben. Nur ein Leben, das die Möglichkeit in sich trug, nicht sterben zu müssen, nicht sterben zu können, solange man nicht sündigte. Stimmt's? Hätten sie sterben müssen, wenn sie nicht gesündigt hätten, wenn sie gehorsam geblieben wären? Nein. Dann hätten sie für die Zeiten der Zeitalter leben können. Und am Ende der Zeiten der Zeitalter hätte Gott sie dann überführt ins wirkliche Leben. Adam und Eva, letztes Geschöpf aller Geschöpfe der Zeit nach. Und alle miteinander nur, ihr versteht mich recht, ein Werk der Hände Gottes, nicht aus Gott gezeugt und nicht aus Gott geboren. So hatten sie ein Leben, nicht aus Gott, sondern durch die Hände Gottes, als Geschöpf. Und das so ist im tausendjährigen Reich wieder. Mit Ausnahme derer, die schon Leben in sich selber haben. Die Apostel, die Zwölf, selbstverständlich. Und wer immer schon aus Gott gezeugt und aus Gott geboren ist, das sind ja die, die in Jerusalem wohnen und von dort aus herrschen. Und die vielen, die da missionieren unter den Nationen, die haben Leben aus Gott selbst. Und die vielen, die durch Auferstehung und irgendwoher aus dem Kosmos ins tausendjährige Reich versetzt werden, von denen gilt dann weiter, da werden Kinder geboren, gezeugt und geboren, wie Tau aus der Morgenröte. Also an Bevölkerungsdichte wird es da absolut nicht fehlen. Nicht? Denn die Erde, Paradiesgarten, tausendjähriges Reich, ja, da lesen wir nur von einem gläsernen Meer und dergleichen Dingen. Nicht? Also, Zustand, tausendjähriges Reich hier, sie sollen sich nicht in Schweiß gürten. Der Fluch, Schweiß, was ist Schweiß? Eine gnädige Verfügung Gottes nach dem Sündenfall, Trennung vom Zustrom des Geistes Gottes, ja, Verbindung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf abgeschnitten, ne, begannen sich bei Mensch und Tier und Pflanze Giftstoffe zu bilden.
Bitte Kassette wenden.
Begannen sich bei Mensch und Tier und Pflanze Giftstoffe zu bilden. Und die Bestimmung, im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, ist eine gnädige Verfügung, dass diese Giftstoffe auf eine erträgliche Weise ausgeschieden werden konnten. Und was beim Menschen der Schweiß ist und andere Auswürfe und Ausscheidungen, nicht? Und bei den Tieren, das ist bei den Pflanzen auch die Giftstoffbildung. Und bei den Tieren die Giftzähne und so weiter. Das alles in gewaltigen Ordnungen vor uns. Dann lesen wir weiter, Vers 20. Und sie sollen weder ihr Haupt kahl scheren, noch auch das Haar frei wachsen lassen. Sie sollen ihr Haupthaar schneiden. Also weder nach dem Gesetz eines Nazirers noch scheren oder frei wachsen lassen, sondern auch hier ganz bestimmte äußere Satzungen. Und nun
Vers 24 oder Vers 23 schon. Und sie, also immer jetzt noch diese Priester, die beim Herrn geblieben sind, während dem Abweichen der Verirrung Israels. Und sie sollen mein Volk den Unterschied lehren zwischen Heiligem und Unheiligem und sollen ihm den Unterschied kundtun zwischen Unreinem und Reinem. Nach dem Gesetz gibt es reine Tiere und unreine Tiere. Ja, und wie war es vor dem Gesetz? Nicht. Denn alles, was Gott geschaffen hat, war sehr gut. Und Paulus schreibt wieder unter der Herrschaft der Gnade Gottes: Kein Geschöpf ist an und für sich unrein oder verwerflich, sondern alles gut. Paulus. Und hier der Unterschied. Und über Streitsachen, Vers 24, und über Streitsachen sollen sie zum Gericht dastehen. Also sie sind gleichzeitig Richter. Und Streitigkeiten sind also auch da vorhanden. Nach meinen Rechten sollen sie richten. Das sind die Rechte des Gesetzes. Und sie sollen meine Gesetze und meine Satzungen bei allen meinen Festen beobachten. Aha. Sind also auch die Festmeister. Da werden im tausendjährigen Reich alle Feste Gottes in maximal wunderbarer Weise durchgeführt. Genau Zeitpunkt. Ja, dann müssen ja was noch auch noch vorhanden sein. Wenn die Feste genau nach dem Gesetz durchgeführt werden sollen, dann muss der Chronometer, der die Zeiten und Zeitpunkte bestimmt, auch noch da sein. Stimmt's? Lesen wir etwas vom tausendjährigen Reich, wo wir lesen von Neumond zu Neumond, von Sabbat zu Sabbat. Gibt es so etwas? Aber nur im tausendjährigen Reich, nicht auf der neuen Erde, da gibt es keine Sonne und keinen Mond mehr. Und da gilt, sie werden von Sabbat zu Sabbat, Neumond von Neumond hinausgehen und die Leichname sehen, ja, die tags zuvor im geringsten gesündigt haben. Dort, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlischt, aber nur wie lange nicht? Solange das tausendjährige Reich dauert. Solange noch Sonne, Mond und Sterne da sind, ne? Als Himmelslichter. Bitte. Von Neumond zu Neumond ist der Mondnacht dann noch da. Man muss mal dumm fragen, damit es dann sitzt. Ne? Gehen Sie hinaus. Von Sabbat zu Sabbat. Ne? Die Feste, der Sabbat, alles. Meine Gesetze, meine Satzungen bei allen meinen Festen, bei allen meinen Festen. Also, bitte. Also, das tausendjährige Reich ist eine so herrliche Sache, können wir uns gar nicht vorstellen. Einerseits, ne, und andererseits eben tragisch, was nur tragisch heißt. Ja, weil Gott hier die letzte Phase laufen lässt, prüfen lässt, ob irgendetwas anderes fähig sei, ein göttliches Ziel endgültig zu, vollgültig zu erreichen, etwas anderes als nur Gnade. Ja. Ende des tausendjährigen Reiches weiß jedes Geschöpf endgültig, eindeutig nur der Herr selber in seinem Glauben, in seiner Hoffnung, in seiner Liebe. Gnade, Gnade. Geschenk, Geschenk. Richter, Festordnungen einhalten. Vers 28, wunderbar. Und dies soll ihr Erbteil sein. Ich bin ihr Erbteil. Und ihr sollt ihnen kein Besitztum in Israel geben. Aha, also was haben die nicht? Ausgerechnet die höchste, gottwürdigste Gruppe, ne, hat kein irdischen Besitz, ne, im tausendjährigen Reich. Aber der Herr selbst, ne,
Sie sind nicht von ihm abgewichen, sie haben sich an ihm festgehalten. Gilt das für uns geistlicherweise auch? Aha. Also, ihr seid nicht, an einer anderen Stelle lesen wir, ja, ihr habt euch bemüht, das Gesetz zu halten, ohne es zu können und Frömmigkeitsübungen zu tun, aber ihr seid nicht bis zu mir umgekehrt. Und jetzt ich, das ist die Antwort Gottes, ich bin ihr Erbteiler. Und ihr sollt ihnen kein Besitztum in Israel geben. Ich bin ihr Besitztum. Reicht das schon? Und zwar noch, ja, lesen wir noch weiter bis Vers 31. Das Speisopfer und das Sündopfer und das Schuldopfer, die sollen sie essen. Und alles Verwandte in Israel soll ihnen gehören. Und das Erste aller Erstlinge von allem und alle Hebopfer von allem, von allen euren Hebopfern sollen den Priestern gehören. Und die Erstlinge eures Schrotmehls sollt ihr dem Priester geben, damit Segen auf deinem Hause ruhe. Kein Aas noch Zerrissenes vom Gevögel und vom Vieh sollen die Priester essen. Unterschied: sollen ihre Schmach tragen, aber Wächterdienst, Schlachtdienst, Dienst am Hause und Dienst dem Volke. Aber sie sollen mir nicht nahen, um mir zu dienen, oder noch schöner, eben nicht meiner Hut warten. Und bei den Priestern, den Söhnen Zadoks, den Söhnen der Gerechtigkeit, also, darf ich nur schnell, damit ich es nicht vergesse, fragen oder sagen: Soweit Israel vor 2000 Jahren Jerusalem noch eiferer für das Gesetz war, eiferer für das Gesetz, und nicht allein der Gnade, ja, sich übrigens nach Ordnungen, die der Heilige Geist Jakobus übergeben hat. Wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben arbeitet. Paulus, ja, natürlich auf einer höheren Ebene, ganz direkt an die Forschung im tausendjährigen Reich. Dann von Paulus: So sind wir nun Gerechtigkeit Gottes geworden, also Söhne Zadoks, ne? Ohne Gesetz. Söhne Zadoks. Ja, wirklich, dem Herrn selber nach. Oder ist unser Leben sogar mit Christus in Gott verborgen? Wenn Petrus schreibt, wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel, neue Erde. Sachwerte. Ja, natürlich erwarten sie auch den Herrn Jesus, das ist ja klar. Aber ne, nicht allein. Ne, Nachdruck. Das Wunderbare, in meinen Augen das Wunderbarste, dass Gott von diesen Söhnen Zadoks sagt: Sie sollen mir nach Vers 15 Mitte, sie sollen mir nahen, um mir zu dienen, und sie sollen vor mir stehen. Und jetzt, um mir das Fett und das Blut darzubringen, spricht der Herr. Also im tausendjährigen Reich ist da auch noch das buchstäblich vorhanden. Sie sollen in mein Heiligtum kommen und sie sollen meinem Tische nahen, wie wir heute Abend, um mir zu dienen, das Schönste, und sie sollen meiner Hut warten. Das heißt, bis jetzt hat Gott der Hut aller Geschöpfe gewartet. Und alle bitten von ihm alles. Er bitten von ihm alles.
Er soll aller Diener sein, immer geben, 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 geben. Denn geben ist seliger als nehmen, also gut. Nicht? Ja. Er soll nur nichts, ja. Er soll nur selber, oh, er hat gar nicht nötig, dass man ihn seiner Hut wartet. Er hat ja sowieso alles im Überfluss. Merken wir etwas? Nach was sehnt er sich? Nicht nur nach Geben gegen Liebe, dass wir sagen, Herr, wir lieben dich, sondern seiner Hut warten, seinen Augen ablesen, was seine Seele jetzt begehrt und sein Geist jetzt begehrt. Und was seine Gestalt, seiner Gestalt jetzt wohltun würde. Seiner Hut warten. Wer kann das besser als die Glieder am Leibe des Christus? Der Hut Gottes des Vaters macht mich. Soweit für heute Abend. Und wiederum darf gelten, was Jesus den Jüngern gesagt hat: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Um Tische nach. Um mir zu dienen. Deshalb darf auch Paulus schreiben: Vers 23 im 11. Kapitel des 1. Korintherbriefes: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in welcher er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Im 10. Kapitel darf er schreiben: Darum, meine Geliebten, fliehet den Götzendienst. Ich rede als zu Verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage? Der Kelch der Segnung, den wir segnen. Ja. Epheser 1. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Griechisch: Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ohne Zweifel ist der segnet, größer als der gesegnet wird. Und jetzt will Gott einmal, freut er sich auch einmal, gesegnet zu werden. Ist das denkbar, nachdem wir seine Herzenshaltung etwas kennenlernen dürfen? Praktisches Beispiel: Der Adolf Heller kam aus englischer Gefangenschaft zurück. Riesenfreude, dass der Vater und Mutter noch lebten, gegenseitig, nicht? Und wie er erzählt, wie er in der Gefangenschaft zum Glauben gekommen sei, als Sohn Zadoks, in dem Sinne, ja, kniet sein Vater vor ihm nieder und sagt: Lieber Adolf, segne mich. So, segne mich. War das eine ungeziemende Sache vom Vater? Ja, also, noch wunderbarer. Noch wunderbarer. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen. Ja, für was ist man, ist denn ein Brot da? Weil alle Verheißungen, so viele es ihrer gibt, in Christo gesichert sind, ja und Amen, aber Gott zur Herrlichkeit durch uns ausgeführt werden. Wir sind das Brot Gottes für die Welt, die noch nicht gerettet ist. Wird Jesus immer kleiner, wenn so viele ihn immer mehr essen? Ihn, nicht? Wer mich isst, nicht? Der hat Leben in sich selbst. Es immer mehr essen ihn. Wird er immer kleiner oder ist das mit dem Brot? Nicht? Oder ist das mit dem Brot? Genau, das ist alles umgekehrt. Wie wir im Hohen Lied lesen, dass unsere Kauwerkzeuge im gefallenen Zustand, das sind die härtesten Werkzeuge, nicht?
Und die Zähne Gott, der Liebe Gottes, sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme herauskommen. Genau das Gegenteil. So steht geschrieben, bitte. Also habe ich es nicht produziert. Deine Zähne, sagt sie zum Geliebten, oder nein, er zu ihr, sind wie eine Herde geschorener Schafe, die alle aus der Schwemme herauskommen und alle sind fruchtbar, ja? Doppel gebären Zwillinge, nicht? Also Fruchtbarkeit dem Geiste nach, noch und noch. Und so dürfen wir jetzt das Brot segnen.
Weiteres Band leer.